SRF 3.
Nachfolgerin von Didier Burkhardt, Simonetta Sommaruga, wird zur neuen Bundespräsidentin gekürt. Nach dem Bruch der israelischen Regierungskoalition, die Neuwahlen sollen offenbar im März stattfinden. Das Wetter weiterhin Hochnebel bis rund 1500 Meter, darüber ziemlich sonnig, um 4 Grad, im Süden bewölkt bei 11 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Die Schweiz hat eine neue Bundespräsidentin. Die Vereinigte Bundesversammlung hat Justizministerin Simonetta Sommaruga mit 181 von 210 gültigen Stimmen gewählt. Das gilt als gutes Resultat. Neu an dieser jedes Jahr stattfindenden Wahl ist die Art des Rituals. Das Parlament beschloss nämlich, diese Wahl feierlicher zu gestalten. Was das heißt, weiß Bundeshausredaktor Gaudenz Zwacker.
Wahl, Resultatverkündung, dann flugs weiter im Programm. Bislang war die Bundespräsidentenwahl eine eher trockene Angelegenheit. Seit heute nun soll die Wahl feierlicher ablaufen. Und das bedeutet unter anderem, die neue Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga konnte sich nach der Wahl erstmals mit einer kurzen Rede an die Bundesversammlung wenden. Ins Zentrum ihrer Rede rückte sie die politische Kultur.
Unsere politische Kultur muss auf dem Respekt vor dem Andersdenkenden beruhen und auf einer gemeinsamen Überzeugung, nämlich dass die Bereitschaft zum Kompromiss ein Ausdruck von Stärke ist, nicht von Schwäche. Meine Damen und Herren, ich werde als Bundespräsidentin alles dafür tun, dass wir im Bundesrat diese politische Kultur leben.
Über die 181 Stimmen darf sich die neu gewählte Bundespräsidentin freuen. Das ist das viertbeste Resultat, das ein Bundespräsident, eine Bundespräsidentin in den letzten 10 Jahren erzielt hat. Die Ratsrechte hat offenbar auf Störmanöver verzichtet, trotz ihres Unbehagens an der Asyl- und Zuwanderungspolitik von Justizministerin Sommaruga. Umgekehrt hat sich heute auch die Linke einen Denkzettel verkniffen, und zwar bei der Wahl des Vizepräsidenten. Gewählt hat die Bundesversammlung Johann Schneider-Ammann mit guten 173 Stimmen. Mit diesem Ergebnis darf der Wirtschaftsminister zufrieden sein. Die Linke hat offenbar trotz ihrer scharfen Kritik an Schneider-Ammann wegen seiner Steuervergangenheit auf eine Abstrafung verzichtet. Übrigens, mit der heutigen Wahl beging die Bundesversammlung gleich noch eine Premiere. Erstmals kommen Präsidentin und Vizepräsident aus demselben Kanton, aus Bern.
In der Region Zürich-Aargau, Vorsicht auf der A1 Richtung Bern, zwischen Dietikon und Wettingen-Ost besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Energieeffizienz heißt das heutige Stichwort in der Nationalratsdebatte. Und für uns heißt das, wie viel Strom darf unser Kühlschrank in Zukunft noch brauchen? Gleich nach den Nachrichten mit Daniel Hubacher.
Die Schweizer Wirtschaft ist auch im dritten Quartal gewachsen. Die Zunahme beträgt im Vergleich zum vorherigen Quartal 0,6%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Vor allem die privaten Haushalte hätten mehr ausgegeben als im Vorquartal und dies insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Verkehrswesen. Aber auch die Exporte waren mitentscheidend. Verglichen mit dem dritten Quartal des Vorjahres legte die Schweizer Wirtschaft um 1,9% zu. Der Brite Sir Timothy Berners-Lee wird mit dem Gottlieb-Duttweiler-Preis ausgezeichnet. Entwickelte 1990 am Forschungslabor CERN in Genf die entscheidenden Technologien für das Internet. Heute setzt sich Berners-Lee mit seiner Stiftung für ein Internet ein, das offen und allen Menschen zugänglich ist. Der Preis, der mit 100.000 Franken dotiert ist, wird Timothy Berners-Lee Ende April im Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon übergeben. Früherer Preisträger war unter anderem der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan. In Israel wird wahrscheinlich am 17. März 2015 ein neues Parlament gewählt. Auf diesen Termin hätten sich die Fraktionsvorsitzenden geeinigt, meldet das staatliche Radio. Das Parlament muss noch darüber abstimmen und gleichzeitig seine Selbstauflösung beschließen. In Somalia sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 3 Menschen getötet worden. Mindestens 2 weitere seien verletzt worden, berichten Sicherheitskräfte. Der Anschlag galt offenbar einem Konvoi der UNO nahe des internationalen Flughafens von Mogadischu. Zur Tat bekannte sich die islamistische Al-Shabaab-Miliz, die Somalia seit Jahren terrorisiert. In Indien werden behinderte Frauen und Mädchen oft eingesperrt und misshandelt. Das zeigt ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Außerdem seien viele körperliche, verbale und auch sexuelle Gewalt ausgesetzt. Zudem würden behinderte Mädchen und Frauen in staatlichen und privaten Einrichtungen häufig unzureichend medizinisch versorgt. Und manche Einrichtung sei überbelegt und unhygienisch. Human Rights Watch fordert die indische Regierung deshalb auf, die Bedingungen für behinderte Frauen und Mädchen zu verbessern. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 9.186 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 20,28 gehandelt und der Dollar zu 87 Rappen 51. Das Wetter heute Nachmittag und morgen bleibt es grau. Oberhalb von rund 1500 Metern scheint heute meist, morgen nur noch zeitweise die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 7 Grad.
Mittag.
Nur gerade 20 Monate hat sie gehalten, die israelische Mitte-Rechtsregierung unter Benjamin Netanyahu. Gestern Abend zerbrach sie an einem Streit über einen Gesetzesentwurf, der Israel in erster Linie als jüdischen Staat definiert. Eine Definition, die die politische Mitte in der Regierung nicht mitzutragen bereit war. Frage an Auslandredaktorin Ina Ehrenmeier: Welche Konsequenz hätte ein solches Gesetz im israelischen Alltag?
Dieses Gesetz würde die Diskriminierung der Minderheiten in Israel faktisch festschreiben. Vor allem betroffen wären die Araber oder, wie sie sich selber nennen, die Palästinenser mit israelischem Pass. Das ist ein Fünftel der Bevölkerung in Israel. Auf eine Gleichberechtigung der Minderheit wird in diesem Gesetzesentwurf mit keinem Wort verwiesen. Kritik gibt es eben aber auch von jüdischen Israeli, und zwar von prominenten. Staatspräsident Rivlin zum Beispiel, ein konservativer Likud-Mann, sagt, das wäre ein dramatischer Abbau der Demokratie.
Die Mitte-Politiker Livni und Lapid sind jetzt nicht mehr in der Regierung. Ist zu erwarten, dass die neue Regierung Netanyahu im Frühling weiter nach rechts rutscht?
Das ist zu erwarten. Nach dem säkularen Bündnis wird es wohl zu einer Neuauflage des religiös dominierten Bündnisses kommen mit den Ultraorthodoxen und wahrscheinlich wieder unter Netanyahu. Er ist der Politiker, der am meisten Unterstützung erhält in der Bevölkerung. Zentralere Rollen wollen aber auch Figuren wie zum Beispiel Außenminister Lieberman spielen, der mit sehr extremen Forderungen gegenüber den Palästinensern auftritt. Was die Opposition betrifft, also die liberalere Opposition von Tzipi Livni, Yair Lapid und Arbeitsparteichef Herzog, der wird nicht große Chancen eingeräumt, weil sich diese Politiker nie einigen konnten. Sie haben nie an einem Strang gezogen und immer ihre eigenen Interessen in den Mittelpunkt gestellt.
Gibt es in Israel zurzeit grundsätzlichen Widerstand gegen diese Entwicklung?
Es gibt Widerstand. Es gibt immer noch die Aktivisten und Intellektuellen, die für eine gerechte Friedenslösung einstehen, für ein offenes, demokratisches Israel. Aber dieses Lager hat es schwer. Es ist auch klein geworden unterdessen. Man sieht aber jetzt neu auch prominentere, konservative, ehemalige oder aktive Politiker und Diplomaten, die sich öffentlich äußern, die sagen, das ist nicht der Staat, den wir wollten, das ist nicht der demokratische Staat. Es heißt heute auch, die kommende Wahl sei eine Wahl zwischen Zionismus und Extremismus.
Sie sind eben aus Israel zurückgekehrt. Was haben Sie vor dem eben besprochenen politischen Hintergrund, wie haben Sie den Alltag erlebt dort?
Es ist eine ungeheure Spannung spürbar. Das Klima ist vergiftet. In Jerusalem zum Beispiel kommt es seit Wochen zu Ausschreitungen zwischen Palästinensern, die mit Gewalt gegen die Besatzung protestieren, und der israelischen Polizei, die die Proteste zu unterdrücken versucht. Es gibt fast täglich rassistische Vorkommnisse und auch die Debatte um die Al-Aqsa-Moschee und den Zugang, den Juden heizt den gegenseitigen Hass an.
Ehrenmeier, vielen Dank für Ihre Informationen.
Info 3 Mittag.
Es ist der dritte lange Tag in der Energiedebatte im Nationalrat. Es geht unter anderem um die Frage, wie kann man die Schweizerinnen und Schweizer dazu bringen, Energie zu sparen. Heute wurde es ganz konkret. Welche Heizungen, Kühlschränke, Autos sollen die Konsumenten in Zukunft noch benutzen? Aus dem Bundeshaus Sarah Nowotny.
Worum es eigentlich geht, das brachte der grünliberale Nationalrat Josias Gasser heute Vormittag auf den Punkt.
Bei diesem Block geht es um das zentrale Thema der Energiestrategie. Es geht um die sparsame und effiziente Energienutzung. Zubau ist gut, Energieeffizienz ist besser.
Der Atomausstieg beruht nämlich nicht allein darauf, dass möglichst viele Hausbesitzer Solarzellen auf Dächern montieren. Denn grüner Strom allein kann den Strom aus Atomkraftwerken nicht ersetzen. Und er kann ohnehin nicht als Ersatz dienen für fossile Energieträger wie Gas oder Erdöl. Mindestens ebenso zentral ist deshalb, dass Schweizer Haushalte Energie sparen. Wer Energieministerin Doris Leuthard zuhörte, verstand warum.
Wir wissen, heute ist unser Energieverbrauch doppelt so hoch wie Mitte der 60er Jahre.
Und wie soll nun konkret gespart werden? Erstens, der Bundesrat bestimmt auch in Zukunft, wie sparsam neue Kühlschränke, Computer und Autos sein müssen. Dieser Punkt war im Rat weitgehend unbestritten. Der zweite Punkt, die Kantone können bestimmte Heizungen verbieten und vorschreiben, wie viel Energie Neubauten höchstens verbrauchen dürfen. Der Bundesrat wollte eigentlich in Eigenregie genaue Vorschriften zu Themen wie Heizen und Isolation erlassen. Das Problem? Für Gebäude sind laut Verfassung die Kantone zuständig. Und die Mehrheit des Nationalrats war nicht bereit, daran zu rütteln. Dann der dritte und umstrittenste Punkt. Soll man Energieunternehmen dazu zwingen, weniger Strom zu verkaufen? Das sei keine gute Lösung, fand BDP-Nationalrat Bernhard Gul. Denn
sie führt zu Ineffizienz, großer Bürokratie und setzt beim Kraftwerk am falschen Ort an. Entscheidend sind nämlich die Endenergieverbraucher.
Nein, nicht die Kunden seien entscheidend, fand aber der Nationalrat und folgte einem Antrag von BDP-Nationalrat Hans Grunder. Entscheidend sind gemäß diesem Antrag Grunder die mehr als 600 Unternehmen, die das Schweizer Stromnetz betreiben. Diese Netzbetreiber müssen künftig eine bestimmte Menge Strom einsparen. Schaffen sie dies, bekommen sie einen Bonus. Schaffen sie es nicht, müssen sie draufzahlen. Und wer bezahlt für dieses Bonus-Malus-System? Die Stromkonsumenten. Denn sie spielen letztendlich halt doch die zentrale Rolle beim Energiesparen. Noch unklar ist, wie viel die Neuerung kosten wird und ob der Ständerat dem Nationalrat folgt.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus im Netz srf.ch/news. Mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.